Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Inzwischen ist es schon über 6 Jahre her, dass ich dieses Buch in Printform veröffentlicht habe. Damals, im Herbst 2018, stand der VfB Stuttgart in der Bundesliga-Tabelle gerade auf einem Abstiegsplatz. Am Ende der Saison musste unser Verein den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Wer zu diesem Zeitpunkt prognostiziert hätte, dass wir einige Jahre später in der Champions League spielen werden, dem wäre wohl der deutsche Comedy-Preis verliehen worden. Im Mai 2024 ist aber genau das eingetreten. Der VfB erreichte am Ende einer berauschenden Saison den zweiten Tabellenplatz. Vizemeister. Wahnsinn. Nur ein Jahr zuvor wären alle hochzufrieden gewesen, wenn wir irgendwo zwischen Platz 10 und Platz 14 gelandet wären. Da hieß die Realität nämlich noch Relegation gegen den Hamburger SV. Nun also Champions League. Königsklasse. Der Wettbewerb, in dem die größten Vereine des Kontinents ihre Ballartisten aufs Spielfeld schicken. Wo vor dem Anpfiff die ikonische Hymne von Tony Britton ertönt und junge Menschen im Mittelkreis euphorisiert mit einer runden Champions-League-Blockfahne in den Händen wedeln. Nach 11 Jahren internationaler Abstinenz, die von Dauerabstiegskampf und sportlicher Tristesse durchseucht waren, freute sich logischerweise jeder VfB-Fan auf das Comeback in Europa. Oder wie es die Cannstatter Kurve in einem inzwischen zum Kultsong gereiften Lied formulierte: Nach all der Scheiße geht's auf die Reise.
Das waren die ersten Zeilen aus dem Hörbuch Erste Runde Westmania und für uns Gelegenheit und Anlass, eine Spezialfolge des Podcast mit euch zu produzieren. Und das machen wir nicht alleine, Philipp. Ich grüße dich.
Grüße gehen raus an euch alle draußen und grüße vor allem unsere beiden Gäste hier. Markus Schmalz. Markus, grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Und Finn Appenzeller. Hallo.
Servus.
Servus. Ihr beide seid maßgeblich beteiligt an diesem Buch. Markus, weil das eins geschrieben hat, ja, und Finn, weil das jetzt eingesprochen hat. Es gibt ein Hörbuch oder das Buch als Hörbuch ab sofort zu erwerben. Dazu kommen wir im Sendungsverlauf. Und bevor wir in die Tiefe gehen, würde ich euch bitten, mal kurz ein paar Takte über euch selbst zu verlieren.
Ja, dann fange ich mal an. Markus Schmalz, ich bin 48 Jahre alt, VfB-Fan seit den 80er Jahren. Mein erstes Heimspiel war in der Meisterschaftssaison 83-84, damals noch mit den Eltern. Bin dann ab Mitte der 90er Jahre in die aktive Fanszene gekommen. Erstes Auswärtsspiel war 1995 und seit 1997 Mitglied im Kommando Cannstatt.
Das siehst du mal, das sind wie wenn jemand aus seinem Pass vorliese. Stempel, Station, tak, 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 sehr gut.
Aber ich freue mich, dass wir in dieser Folge ein bisschen zurück in die 90er gehen werden. Dass wir aber nicht komplett in den 90ern abdriften, das liegt an unserem zweiten Gast, den wir zum Glück drin haben.
Ja, apropos nicht ganz in den 90ern, servus, ich habe da etwas mehr als 2 Jahrzehnte weniger auf dem Buckel. Ich bin der Finn, ich bin 27 Jahre alt und komme aus dem Reutlinger Eck. Also ich bin SSV-Fan, eigentlich fast schon mein ganzes Leben. Bin als 5-Jähriger im Jahr 2003, das war im April, glaube ich, gegen den SC Freiburg, das erste Mal ganz klischeehaft mit Papa und Opa im Stadion gewesen. Damals auch krank geworden, Erkältung und so gehabt. Meine Mutter war da nicht ganz so Freund davon, dass wir an dem Tag ins Stadion gehen. Mein Vater dann damals so, ja, aber zweite Bundesliga in Reutlingen, wer weiß, wie lange wir das noch haben, das soll der Kleine doch wenigstens mal miterlebt haben. Wir haben noch nicht geahnt, wie prophetisch er leider Recht behalten sollte.
Ja,
ja, dadurch dann auch mit dem leider etwas sportlichen Niedergang des SSV war es dann einfach auch so, Familie mit 3 Kindern. Mein Vater war dann einfach auch in der Kindheit dann später so, wenn wir mal das Geld fürs Stadion ausgeben, dann gehen wir doch Bundesliga, gehen wir zum VfB. Deswegen auch unabhängig von der Freundschaft von der Szene E und dem Kommando Cannstatt im Herbst 2005 dann auch das erste Mal beim VfB Stuttgart gewesen, gegen Borussia Mönchengladbach unter Trapattoni war das.
Das 7-0.
2-5 war Trapattoni, ja.
War das 7-0? Das Legendäre mit Pogrebniak und so, oder war das Langweilige?
Leider nicht, das kam später.
Okay.
Nee, das war noch Jesper Gronkjeau.
Das muss aber in der Vorrunde, das muss in der Vorrunde gewesen sein, weil Trapattoni war nicht so lang da.
Ja. Jesper Gronkjeau und wie hieß der andere? John Dahl Thomasson.
Ah, großartig. Dänisch Dynamite.
Ja, Dänisch Dynamite.
Da habe ich meine erste Choreo gesehen. Das war die Reclaim the Game Choreo vom Kommando Cannstatt damals. Ja. Und dann so zum aktiven Fußballfan fahren bin ich dann dadurch gekommen. Mit Kumpels habe ich dann so im Jahr 2015 mit 17 Jahren angefangen, dann wirklich so aktiv zu Fußballspielen zu fahren, auch zu Auswärtsfahrten. Und so mit dem WFV-Pokalsieg des SSV Reutlingen im Jahr 2015 hat es dann wirklich so angefangen, dass ich jedes Spiel gefahren bin, dann auch ohne Kumpels, die, wo dann der Anfangshype so ein bisschen abgeflacht ist. Mit der Zeit dann so im Laufe des Jahres 2016 dann auch wirklich Teil der Szene E-Jugend und Nachwuchs geworden und Teil der aktiven Fanszene. Ja, und jetzt halt so, kann man jetzt sagen, knapp 10 Jahren etwa Teil von diesem aktiven Fußballfanleben.
Ich glaube, was uns alle ein bisschen verbindet, die wir hier drin stehen, aber auch vielleicht auch viele unserer Hörer, egal welchen Weg als Fan du dann einschlägst oder wo auch immer du landest, irgendwie dieser erste Moment, wenn du in so ein großes Stadion einläufst, ich glaube, der entscheidet meistens darüber, ob du das noch viele, viele Jahre in deinem Leben machen wirst oder ob du so gar keine Lust drauf hast. Ne? Es ist, ich glaube, dieses erste Mal, wenn du in diese Schüssel einläufst und das siehst, entweder das catcht dich komplett oder halt nicht. Ne? Ich glaube, sowas bei uns allen.
Ist tatsächlich der Moment, wenn ich heute, ich habe ja vielleicht 3, 4 Spiele, wenn überhaupt pro Saison, wo ich nochmal in die Kurve gehen kann, ja, weil ich sonst meistens arbeite halt. Und dieser Moment, wenn du durch das Mundloch in den Block läufst, so, der ist immer noch so magisch, wie er einst war, als du noch einfach ganz klassisch als Fan dahingegangen bist. Das ist echt gut.
Ja. Definitiv. Erste Runde Westmania, haben wir gesagt, heißt das Ding. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Nicken überall, nicken keiner.
Okay, wissen, gut. Doch mal selber versuchen. Weil sonst bin ich ja immer derjenige, der bei irgendwelchen Itch-Nachnamen da vielleicht irgendwie reingrätscht, Philipp. Ne? Da kannst du ein Lied von singen. Werden die es damals erlebt haben, wissen, was das Stichwort ist, warum dieser Name, dieser Ort, für diejenigen, die vielleicht keine Kinder der 90er sind, könnt ihr uns vielleicht mal erklären, warum, wie entstand das Buch, warum dieser Titel, was hat es damit auf sich?
Ja, kann ich gern ein bisschen was dazu erzählen, vielleicht fange ich mal an, wie das Buch entstanden ist. Es war bei mir schon immer ein Traum, so mein eigenes Buch zu schreiben, das war schon immer so eine Vorstellung, die ich mal hatte. Und ich habe auch schon immer privat gerne Reisebücher gelesen, mache ich heute noch. Da Lieblingsautoren auch, Andreas Altmann zum Beispiel, Bill Bryson, da habe ich wirklich die ganze Reihe daheim. Die haben jetzt mit Fußball gar nichts am Hut, aber die schreiben halt einfach Reisebücher. Und bei mir war halt dann, sage ich mal, durch meine Reisen, die ich im VfB ja auch schon in den 90ern gemacht habe, war das Thema eigentlich recht schnell gesetzt, dass ich halt gerne ein Reisebuch schreiben will und dann aber eben in Bezug auf die Europapokalspiele oder Auswärtsspiele vom VfB. Und ich habe dann tatsächlich schon Anfang der 2000er angefangen, mir von mich selber, ohne irgendjemand was davon zu erzählen, so ein paar Berichte zu schreiben von diesen Auswärtsfahrten nach Island, eben zu Westmania und zu Moskau damals, weil das halt für mich da in den 90ern so Highlights waren. Und aber damals war es noch gar nicht so die konkrete Vorstellung, da kommt jetzt ein Buch irgendwann raus mit diesen zwei Berichten und diesem und jenem Thema noch, sondern es war einfach mal nur so für mich halt als Gedankenstütze sozusagen. Und dann kam im Jahr 2005 das Buch Fußball-Junkie raus. Das ist von Volker Jäger, das ist ein VfB-Fan. Und das war das erste Buch überhaupt, was aus der Fanszene vom VfB kam. Der hat es ein bisschen anders aufgemacht wie ich. Der hat jetzt weniger über Reisen geschrieben, sondern mehr so über sein Leben als VfB-Fan. Der kommt aus dem Fanclub in der Nähe von Ulm und hat so ein bisschen sein Privatleben auch beschrieben, wie er als Kind zum VfB kam und so eigentlich so ein richtiger persönlicher oder eine persönliche Geschichte draus gemacht. Und das fand ich ein tolles Buch, kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Und es war für mich so die Inspiration, eigentlich auch was Eigenes zu machen in Bezug auf den VfB. Und dann habe ich so ab 2013 habe ich so angefangen, so richtig Gas zu geben eigentlich und dann auch Berichte geschrieben von den damals noch regelmäßigen Europapokalspielen. Es war natürlich dann interessanterweise gerade der Zeitraum, wo es mit VfB aufgehört hat, 2013. Da waren da dann über 10 Jahre lang keine internationalen Spiele mehr.
Wäre ehrlich gesagt meine Vermutung gewesen, warum du das Buch geschrieben hast. Das hast du 10 Jahre Zeit, warst nie unterwegs. hast die freie Zeit mal genutzt, um die Dinge aufzuschreiben von früher. Aber
ja, genau. Mir war's sozusagen langweilig durch die fehlenden internationalen Reisen. Und dann habe ich das 2018 herausgebracht und das war, sage ich mal, vom Zeitpunkt her eigentlich nicht so ganz passend, weil es eine Saison war, wo der VfB dann im Abstiegskampf war und Ende der Saison auch dann leider zum zweiten Mal oder zum dritten Mal insgesamt abgestiegen ist. Aber da war dann halt der richtige Zeitpunkt. Ich war fertig, ich hatte einen Verlag gefunden und habe das Buch dann rausgebracht und ich habe extra ein schönes Zitat von euren Kollegen von der Stuttgarter Zeitung noch mitgebracht, wegen dem eigentlich unpassenden Zeitpunkt. Die haben das sehr, sehr schön beschrieben. Und zwar stand da drin, inmitten einer der größten Krisen beim VfB vermag der Autor den Herzschmerz der weiß-roten Fangemeinde ein wenig zu lindern.
Safe Gregor.
Garantiert.
Safe Gregor Preis hat den Satz geschrieben.
Und da sollte man sich vielleicht noch mal ein bisschen dran erinnern, auch wie schwierig das war, wenn man jetzt heute vielleicht über eine kleine Krise beim VfB redet, wir aber trotzdem immer noch Siebter in der Tabelle sind.
Genau, das ist ja der Punkt. Ich glaube,
Den hat er mitgebracht, den hat er heute Nacht, ist ihm der eingefallen.
Das ist ja der Bogen, den wir auch hier spannen können. Und deswegen können wir euch da draußen auch wieder mitnehmen und abholen in all das, weil es kam ja dieses Jahr einfach ein Stück weit wieder zurück. Genau dieses Gefühl. Auch bei diesen 4 Auswärtsspielen, die der VfB hatte in der Königsklasse. Das letzte 2013, glaube ich, Rijeka. Danach war Schluss. Das letzte Champions-League-Spiel war Barcelona.
Danach war Schluss.
Das ist noch ein bisschen früher gewesen, glaube ich, 2009. Und dementsprechend war das damals wirklich so. Ich erinnere mich auch dran, als das Buch dann rauskam und ich habe es auch gelesen und habe mir auch gedacht, ach, das war schon schön. Und in was für einer Situation stecken wir gerade eigentlich? Jetzt wiederum, genau, haben wir eigentlich, wie soll man sagen, süße Sorgen. Also wenn wir beim VfB von der Krise reden, wie du es gerade gesagt hast, sind das eigentlich Luxusprobleme im Vergleich zu dem, was der VfB in den letzten 10 Jahren durchgemacht hat. Finn, wie kamst du denn dann dazu, zu dem Projekt? Was hat dich bewogen und wie ist das zustande gekommen?
Kommt ein bisschen drauf an, inwieweit man da jetzt ausholen will. Da gibt es jetzt ein bisschen eine kürzere, auch nur auf das Hörbuch an sich bezogene Version und ein bisschen eine ausführlichere Version.
Die ausführliche bitte.
Dann gerne die ausführliche, ja. Also ehrlich gesagt, ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Heilerziehungspflege, da wirklich seit Jahren gearbeitet in einem Wohnhaus für Menschen mit Autismus, für Menschen mit Behinderung im Rollstuhl. Aber wenn man ganz ehrlich ist, war schon immer so ein bisschen so ein kleiner Kindheitstraum, so auch ein bisschen mit der Stimme zu arbeiten, da auch so ein bisschen Voice Acting. Also ich habe wirklich auch zu den Nerds gehört, die beim Gamecube spielen als Kind, FIFA 05, FIFA 07, die KI gegeneinander hat spielen lassen, den Ton abgestellt und die Fußballspiele selber kommentiert und so ein...
Mein Kleiner ist gerade ähnlich drauf. Der hat dem, der ist 3,5 und wenn er Screentime kriegt, dann darf er halt mit mir Fußball gucken. Was zur Folge hat, dass der sämtliche Werbespots, sämtliche, alles, was du irgendwie in diesem Fußballspielumfeld hörst, kann der nachsprechen, nachspielen und auch so klassische, also du erkennst am nächsten Tag, ob er ein Spiel mit Wolf Fuß gesehen hat oder mit Kommentator X und Y, weil er den einfach nachahmt am nächsten Tag. Kann ich sehr gut nachvollziehen, finde ich.
Das ganze Fleisch ist auf dem Grill.
Ja, richtig.
Ja, und halt auch so Sportkommentatoren, also das ist jetzt nicht Fußball, aber zum Beispiel Formel 1, Jacques Schulz, Premiere, keine Ahnung, ob das noch irgendwelche Nerds was sagt, aber ja. Jacques Schulz Schrei-Complication kann ich auch empfehlen auf YouTube auf jeden Fall. Gerade auch so Stimmen imitieren hat mir einfach schon immer auch Freude gemacht. Ist dann teilweise auch so wirklich noch mit so alten Kassettenrekordern und wirklich mit so billigen Kassettenmikrofonen mit meiner Mutter dann so fiktive König der Löwen-Fortsetzungen in Hörspiele produziert und leider nicht mehr auffindbar, diese Kassetten, Stark. Aber... also leider auch in keinem Keller oder Dachboden mehr zu finden, soweit ich weiß. Und ja, war halt einfach immer so ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber so die mittigen 20er war irgendwie dann so ein Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, okay, noch habe ich nur mein eigenes Maul zu stopfen. Also ich bin so ein Mensch, der schon auf jeden Fall sagt, man ist nie zu alt, irgendwie nochmal neue komische Experimente zu machen oder sich nochmal auszuprobieren. Aber es ist im jungen Alter, glaube ich, einfach, die Lebensumstände sind da einfach oft nochmal ein bisschen einfacher. Dann war, blöd gesagt, hatte ich vor einem Jahr halt einfach auch somit meine beste Freundin ist leider verstorben, mit der ich auch im sozialen Bereich gearbeitet hat, die auch irgendwie immer so ein bisschen in ihren 20ern geträumt hat, sich nochmal ein bisschen auszuprobieren. Und es war, klingt jetzt ein bisschen philosophisch, so ein bisschen so ein kleinen Tritt in den Hintern, so komm, ich probiere jetzt einfach nochmal was. Und bin dann, man muss ein bisschen dazu sagen, so wir haben ja hier zum Beispiel in Stuttgart eine sehr ausgeprägte Radiokultur und aber so Voice-Acting jetzt so im baden-württembergischen Bereich, das ist so, was so Synchron zum Beispiel angeht, das ist ja eher so Berlin und München die Hotspots und gibt da eigentlich relativ wenig, wo man da irgendwie so rankommt. Bin dann aber trotzdem so ein bisschen auf so einen Workshop gestoßen und konnte da mich einfach 1-2 Mal auch so vor so einem Mikrofon ausprobieren, also wirklich auch so fiktiv, so synchron auch so nachsprechen und das einfach mal so ausprobieren. Und es hat sich einfach, du hast es vorher erwähnt gehabt mit dem Catchen beim Stadion, das erste Mal reinlaufen. Und es war wirklich so dieses Feeling, so das erste Mal das so zu erleben, so vor einem Bildschirm zu stehen mit diesem Mikrofon. Es hat sich ähnlich angefühlt, wie das erste Mal in einem Fanblock zu stehen, wie das erste Mal im Ultrasblock zu stehen. Es war einfach so sofort. Und da war irgendwie so, ja, auf jeden Fall habe ich da Bock, irgendwie mich da so ein bisschen auszuprobieren. Und aufs Hörbuch bezogen war es dann halt einfach so, ich habe dann halt ein, zwei Sachen dann irgendwie so schon so ein bisschen gemacht, auch schon so Stimmproben produziert. Da wird man nächster Zeit auch mal was hören. Dann.
Du hast hier eine Plattform für schamlose Eigenwerbung, ja? Das ist nicht. Du kannst.
FinSpeaks auf Instagram.
Gut.
Und für die Business-Leute Finn Appenzell auf LinkedIn.
Packen wir euch in die Shownotes.
So.
Und das mit dem Hörbuch eigentlich, war es ehrlich gesagt, war das so ein bisschen so ein Gag-Gedankengang. Ich hab's dir ja auch geschrieben damals. Es war, hat dann so ein bisschen angefangen, ja, im Sommer. Als dann klar war, VfB spielt in der Champions League und hab dann, auch wir in Reutlingen waren alle an unseren geballt an unseren Handys, haben natürlich geguckt, wo geht's denn hin, wo dürfen wir denn alle mitreisen. Und dann stand dann auch die Auslosung bevor, hab dann einen Artikel gelesen, war es sogar in der Stuttgarter Zeitung?
Bestimmt.
Im Idealfall auf jeden Fall. Und währendher habe ich so meine Playlist laufen lassen und es lief ironischerweise hier VfB, ich stehe zu dir. Und irgendwie ist mir dann so ein bisschen so ein Gedankenblitz irgendwie gekommen, so dass da ist mir dann dein Buch damals eingefallen. So, hey, das war ja, wo es ja genau darum irgendwie ging, so ja, der Niedergang des VfB und jetzt so ein bisschen in Erinnerung schwellen, diese Reisen. Und dann war so, das ist ja eigentlich irgendwie ein Gag irgendwie. Jetzt ist ja dieses Spiel in Madrid irgendwie und wäre ja ein wirklicher Gag, diesem Buch auf die Art einen Revival zu geben und für mich irgendwie eine Art auch eine Erfahrung zu sammeln. Aber es war halt eher so ein Gag-Gedankengang und einfach. Aber mir ist dieser Gedankengang einfach nicht aus dem Kopf gegangen. Das hat dann so ein, zwei Tage gedauert und ich habe gedacht, naja, das Schlimmste, was Schmalz mir schreiben kann, wäre, wie kommst denn du auf sowas?
das war tatsächlich dann, ich weiß es noch ganz genau, das Spiel vom SSV in Bietigheim Anfang September. Bei 08 Bietigheim, genau. War mal wieder eine Niederlage vom SSV, wie so oft. Da kam Finn dann auf mich zu und hat dann zum ersten Mal gemeint, wie wär's denn, wenn man dein Buch von damals als Hörbuch rausbringt? Und ich habe mir das dann ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und überlegt. Ich fand die Idee eigentlich cool, weil es auch damals schon 2018, als ich das Buch geschrieben habe, schon mal so im Hinterkopf war, ja, Hörbuch wäre vielleicht auch eine Idee, aber ich hatte damals auch niemand, der das hätte einsprechen können und ich selber habe da überhaupt nicht die Stimme und die Erfahrung dazu. Und da war es natürlich toll, dass der Finn mit seinem Background dann auf mich zugekommen ist. Und für mich war das dann aus zwei Gründen eigentlich auch so, dass ich gesagt habe, das macht auch Sinn, ein Hörbuch zu machen. Zum einen, mein Buch als Printobjekt ist jetzt schon seit einer ganzen Weile vergriffen, also es gibt es nicht mehr zu kaufen. Es wird auch keine Neuauflage geben. Und das war halt eine schöne Möglichkeit zu sagen, weil immer wieder Leute auf mich zukommen und fragen, Mensch, ich hätte das Buch gerne noch, ich hab's halt noch nicht und gibt es das irgendwo zu kaufen? Und ich muss halt immer antworten, tut mir leid, es ist jetzt halt schon ausverkauft und die Auflage ist weg.
Nicht ganz, aber dazu kommen wir später noch.
Ja, es gibt noch ein paar versteckte, vereinzelte Restexemplare.
Bei uns in Reutlingen auch.
Ah, okay. Ich hab daheim auch noch als kleine Info, wenn es irgendjemand will, noch ganz, ganz wenige daheim. Also kann man sich gerne melden.
Deswegen. Philipp, du kannst auch gleich raushauen, worum es hier geht.
Ja, wir haben hier eins liegen, sogar noch original verpackt. Eingeschweißt. Das heißt, die Zeit hat noch nicht wirklich an ihm genagt. Und wir lassen es nachher von euch beiden unterschreiben und machen da ein kleines Gewinnspiel draus. Mehr dazu am Ende der Sendung.
So ist es.
Ich habe aber in dem Sinne auch noch eine kleine Schleichwerbung. Deswegen kommt zum SSV. Bei uns am Fanshop gibt es noch die letzten in der Kiste, in der Fanzine-Kiste, die letzten Exemplare.
Ich hoffe, es gibt noch andere Gründe, zum SSV zu gehen.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Die Wurst war immer gut.
Genau, ich glaube auch, ich erinnere mich dran. Die soll nicht schlecht gewesen sein.
Das Schnitzelbrötchen.
Oh ja. Ja. Feuerwurst gibt's da auch, oder? Nee, glaube ich nicht, das war woanders, ne?
Aber wir sind eigentlich schon, bevor wir jetzt völlig abschweifen in die Kulinarik, Christian.
Das kommt hinten raus auch noch.
Ja, ja. Stimmt. Sind wir eigentlich schon bei unserem nächsten Stichwort, das wir uns aufgeschrieben haben, so Audio im Kontext, generell Fanmedien, ja, es gibt Fanzines, die haben wir schon angerissen gerade zum Teil, es gibt sowas wie Faszination Fankurve, wenn die gerade irgendwie ein Thema haben, was Nachfolgeregelung angeht, aber es ist eine große Internetseite, die eben über Fanbelange berichtet, ja, die quasi wie eine Nachrichtenseite arbeitet. Es gibt Instagram-Accounts mit Gruppe AOF und was weiß ich. Also es gibt für jede Spielart des oder Facette des Fandaseins gibt es eigentlich mittlerweile schon Formen, wie man sie auch zeitgemäß an die Konsumenten bringt, ohne sie ganz klassisch aufzuschreiben, ein Buch zu machen oder eben ein Magazin zu machen. Audio ist noch relativ frisch da. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es allzu viel auf diesem Sektor gibt. Klar, man kann sich, wenn man jetzt in eine Audiobibliothek geht, lässt sich Hörbücher auswerfen zum Thema Fußball, da findet man dann Dutzende, logischerweise. Aber kaum welche, oder mir ist keins über den Weg gelaufen, aus Fanperspektive geschrieben, ja, oder dann jetzt eingesprochen. Wie seht ihr da Potenzial? Seht ihr da Zukunft? Seht ihr da was vielleicht, jetzt gerade, wo ihr ein Stück weit den Anfang macht, Pioniere seid?
Ja, das ist auch so ein bisschen das Spannende. Da muss ich auch ehrlich sagen, bin ich auch selber so ein bisschen nervös. Es hängt, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen von der Resonanz und von dem Interesse der Leute ab, ob die Leute da auch Bock drauf haben, auch ob die Leute vielleicht auch überregional so ein bisschen Bock drauf haben. Also wir hatten es auch in der Produktion davon. Wir haben dann selber irgendwie überlegt, ob wir da wirklich jetzt die Ersten sind, die das so im deutschsprachigen Raum irgendwie aus der Fanszene heraus sowas irgendwie in so einem Do-it-yourself-Projekt produzieren und hab mich da auch nochmal versucht schlau zu machen und hat's so in der Form wirklich noch nicht gegeben. Es gibt dieses, was es als Hörbuch vertont gibt, da weiß ich jetzt den Sprecher aber nicht auswendig, ist diese eine Geschichte irgendwie von jemand, der irgendwie Polizist war und insgeheim aber teilweise an ausgemachten Hooligan-Kämpfen, ich glaube in Bielefeld oder so war das. Aber das würde ich ein bisschen aus dem Kontext rausnehmen. Ja. Ist ein bisschen andere Welt und einfach andere Thematik auch so ein bisschen. Und ja, was auch das Thema Fanzines angeht, also ich finde es immer noch wichtig zu erwähnen, hier ein bisschen an Hommage an die Fanzines, das Medium ist auch immer noch nicht tot.
Na, das habe ich ja damit nicht gesagt.
Gar nicht so gemeint, einfach immer noch wichtig, weil das einfach auch schwer, auch in den Kurven, das sieht man immer von vielen Ultragruppen, die so sagen, ey, also es ist, wir haben zwar immer noch Abnehmer, aber das Potenzial ist irgendwie immer noch nicht. Es ist schwer, da auch junge Leute immer noch so ein bisschen oft auch zu catchen. Ich kenne das auch, also ich arbeite bei uns ja auch an den Spieltagen, an den Heimspieltagen, am Fanshop und wir kriegen immer 100.000 Anfragen, habt ihr SSV-Kleber, Szene-E-Sticker und im besten Fall auch noch Stuttgart, St. Gallen und Kommando Cannstatt und habt ihr nicht und wenn ich da manchmal ein bisschen ironisch sage, ja, Kleber haben wir leider nicht mehr, aber wir hätten noch was zu lesen und die gucken einen dann manchmal an wie so Autos.
Ja, ist schwierig, also ist einfach, da hat ein Zeitenwechsel stattgefunden, das kann man ja nicht wegdiskutieren.
Also ganz kurz, muss an der Stelle auch sagen, mal ganz kurz auch den Bildungsauftrag zu erfüllen. Erstens, ich finde das gut, auch dass du den Spruch hin und wieder so reindrückst, weil ich finde auch, dass in unserem, und jetzt werde ich mal kurz philosophisch, in unserem Instagram, TikTok-Zeitalter, wo auch immer wir uns hinbewegen, alles wird kurzlebig, alles dreht sich, Leute müssen in 10 Sekunden gecatcht werden, ansonsten scrollen sie weiter und vergessen wahrscheinlich 2 Minuten später schon, was sie gerade gesehen haben. Ein Buch, egal ob es nun in Schriftform vor dir liegt oder als Hörbuch ist, das steht da und das bleibt und das erweckt Eindruck. Damit beschäftigst du dich nicht irgendwie nur 10 Sekunden, sondern mehrere Stunden und Tage. Und deswegen finde ich das auch wichtig, Stichwort Aufmerksamkeitsspanne, dass es solche Sachen noch gibt. Das wollte ich einfach nur ganz kurz mal einwerfen an der Stelle.
Ja, also ich würde auch mal gerne Lanze fürs Lesen noch brechen. Ja. Auch wenn wir jetzt ein Hörbuch rausgebracht haben, aber wie Finn auch schon erzählt hat, zum Glück gibt es ja in den deutschen Kurven auch noch viele Fanzines, werden auch noch viele gelesen. Allerdings wird es schon auch immer weniger, muss man auch sagen. Die jüngere Generation konsumiert einfach anders. Ihr habt es erwähnt, Instagram, TikTok und so weiter. Was ja grundsätzlich jetzt auch, was ich jetzt auch nicht verurteilen will. Also ich bin auch bei mancher Plattform aktiv und man kann das ja auch, sage ich mal, sinnvoll für sich nutzen. Aber es gibt natürlich auch Auswirkungen, die jetzt überhaupt nicht sinnvoll sind. Philipp, du hattest vorher eine Plattform erwähnt, auch die es gibt, wo dann wirklich auch sehr, sehr stumpf irgendwie berichtet wird und wo dann leider auch junge Leute meiner Meinung nach falsch geprägt werden, indem sie dann nur noch solche Kanäle konsumieren. Richtig, und denken, ja, das ist jetzt hier, das sind die Werte der Ultrabewegung. Und da muss man schon auch ein bisschen vorsichtig sein. Das deswegen richtig, ja, lieber mal ein Fanzine lesen oder gerne auch mal ein Buch oder einen Podcast hören oder auch unser Hörbuch natürlich und sich vielleicht ein bisschen weniger mit zweifelhaften Plattformen beschäftigen.
Sehr, sehr richtig.
Ich würde sagen, das ist doch der perfekte Übergang, um mal ein Stück reinzuhören, oder Philipp? Was meinst du?
Ab dafür.
In 11 Jahren ohne Europapokal ist viel passiert. Inzwischen bin ich keine 37 mehr, sondern 48. Graue Haare kamen hinzu, ein paar Altersgebrechen auch. Eines aber ist geblieben. Die Liebe zum VfB Stuttgart. Und der Widerwille, in ein Flugzeug zu steigen. Immerhin bin ich damit nicht der Einzige. Kollege Sven teilt mit mir nicht nur das Geburtsjahr, sondern auch die innige Abneigung gegen kerosingefütterte Aluminiumwürste. Schnell war klar, dass wir beide mit dem Auto nach Madrid reisen werden. Die spanische Hauptstadt liegt rund 1800 Kilometer von Stuttgart entfernt. Ich kannte die Route bereits, da ich sie im März 2023 schon einmal mit einem Reutlinger Kollegen gefahren war. Damals diente Madrid als Zwischenstation auf dem Weg nach Lissabon. In die portugiesische Metropole sind es noch einmal 500 Kilometer mehr. Einfache Strecke wohlbemerkt. Von daher war es nach Madrid gar nicht so weit.
So, wer jetzt schon ein bisschen Gänsehaut verspürt hat, bei dem es so leicht gekribbelt hat auf den Unterarmen oder im Nacken, ja, der darf sich jetzt an diese Tage im Spätsommer 2024 zurückversetzt fühlen, als ein paar tausend Stuttgarter, die meisten von den Rot gekleidet, eine gewisse spanische Hauptstadt aufgemischt haben für anderthalb, zwei Tage lang.
Und in einem gewissen Stadion gewesen sind und gegen eine gewisse Mannschaft gespielt haben.
Richtig.
Und das alles zum Festtag, zum Feiertag gemacht haben. Madrid ist das Stichwort. Finn, du hast vorher die Auslosung erwähnt. Ich glaube, jeder von uns hat sie verfolgt. Ich saß in dem Moment in der Badebuchse am Strand irgendwo in Kroatien und hab schon einen kleinen Jubler und Sprung rausgelassen, weil ich glaube, wenn du dir aussuchen kannst von 31 möglichen Gegnern in der Champions League, wo du auswärts starten möchtest, so viel besser ging es wahrscheinlich nicht, oder? Also rein sportlich, rein von der Faszination, von dem, was du als Comeback feiern kannst auf internationaler Bühne, oder?
Also absolut. Wenn wir mal nur jetzt mal auf die Auslosung damals vielleicht zunächst mal schauen, da gab es ja schon Pessimisten, die vorhergesagt haben, dass wir jetzt hier Red Bull Salzburg auswärts kriegen und Schachtar Donetsk auf Schalke und dann noch Barcelona, wo wir schon zweimal gespielt haben. Weil wir halt auch in der Vergangenheit mit VfB natürlich oft auch Lospech hatten. Also wir haben zigmal in Brügge gespielt und zigmal in Glasgow, wobei Glasgow natürlich immer auch schön war.
Lissabon,
aber wir hatten halt doch auch oft die gleichen Lose. Sevilla, ja, ist, man kann gerade so weitermachen, Molde.
Molde.
Es hört beim VfB kaum mehr auf mit den Wiederholungsspielen. Und da war es natürlich schon toll, mal jetzt nach Madrid zu kommen, wo wir jetzt mit dem VfB noch nie waren, mal in Turin zu spielen. Insgesamt die Lose, auch die Heimspiele waren, denke ich, auf jeden Fall gut und da konnte man sich drüber freuen und Madrid war natürlich schon halt als amtierender Champions-League-Sieger in diesem legendären Stadion da mal im VfB zu spielen, das war halt schon für mich persönlich dann auch bei der Auslosung gleich das Highlight.
Ich weiß gar nicht, was ich zuerst erwähnen wollen würde oder drüber sprechen wollen würde in diesem ganzen Kontext. Ja, da ist so viel und da bleibt auch so viel hängen. Ich glaube, wenn wir uns in 10 Jahren wieder hier treffen würden, würden wir immer noch schwelgen können.
Ich glaube auch, dass jeder so eine Geschichte hat, die der oder die dort gewesen ist, so ein bisschen verbindet. Bei mir ist es tatsächlich, ich weiß noch, Philipp, du und ich, wir waren ja auch zum Arbeiten dort.
Ja.
Du hast den Fanmarsch verfolgt zum Stadion. Ich bin schon als, vorangegangen und habe mich im Bernabeu breit gemacht, alles angeschlossen, geguckt, dass da alles funktioniert. Und in dem Moment, das weiß ich noch, als du dich daneben mich setzt, halbe Stunde, 20 Minuten vor Anpfiff, das Stadion füllt sich, der Gästeblock wird immer lauter, das Ganze baut sich so langsam auf. Da gab es so einen Moment, da packst du mich so am Arm und wolltest mir quasi, du hast nichts gesagt, aber du wolltest mir damit sagen, guck mal, das hier passiert gerade wirklich.
Ja.
Und das ist was, an das ich mich erinnere. Ich glaube, viele, die dort waren, haben so diesen einen Moment, wo sie vielleicht im Stadion stehen oder bei diesem Fanmarsch sind oder sich in der Stadt aufhalten oder danach, als dann noch die Blocksperre war, wo irgendein Moment, der hängen bleibt, wo man weiß, hey, krass, dass das hier wirklich passiert ist. Mir persönlich, und dann bin ich durch, weil sonst kriege ich auch zu viel Gänsehaut, als die Mannschaften da einlaufen und ich sehe diese ganze Szenerie und die Champions-League-Hymne läuft, habe ich wirklich daran gedacht, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass der VfB irgendwie in Sandhausen und Osnabrück gespielt hat und jetzt steht er im Bernabeu. Deswegen muss die Dinge wirklich in meinem Kontext sehen und das war für mich völlig surreal in dem Moment.
Wie war es denn für dich, Finn, als du das eingesprochen hast? Ich meine, was Markus aufgeschrieben hat, nimm uns mal mit in deine Gefühlswelt, in diesen Stunden, nehme ich an. Wie lange braucht man, um Kapitel einzusprechen?
Am Anfang noch länger als gegen später.
Ja, logisch.
War auch so ein bisschen Routine. Also ich muss ehrlich zugeben, so die ersten Kapitel, das hat, hört es hoffentlich nicht zu sehr raus, es hat echt noch einige Stunden gedauert. Also einfach erstens noch mit der Technik, irgendwie beim Versprechen dann auch mehr aus dem Rhythmus gekommen, dann halt öfter auch die Aufnahmen abgebrochen gegen später. Hab dann auch nochmal so ein Atmungs- und Schauspiel- und Textgestaltungstraining gemacht während der Hörbuchproduktion und das Real Madrid-Kapitel war ja dann entsprechend das vorletzte.
Ja.
Da bin ich dann auch schon in so einem Flow gekommen, dass ich wirklich so Kapitel, selbst wenn man sich mal verhaspelt hat, dass man sich davon nicht aus dem Rhythmus hat rausbringen lassen, dass man es dann wirklich durchgesprochen hat, einfach durchgezogen. Und Also ich fand, dieses Real Madrid-Kapitel hatte dann schon auch nochmal für mich selber auch nochmal so einen anderen Bezug auch gehabt. Also ich war leider nicht selber in Madrid, es war einfach dann leider zu kurzfristig, um mir die Kröten zusammenzusparen. Ich hätte eine Karte gehabt, musste sie aber leider bittererweise absagen. Aber das Spiel natürlich bei uns in Reutling verfolgt, es waren viele Leute von uns auch selber da. Und ja, einfach, also man kennt ja als SSV-Fan auch diese Sehnsucht irgendwie nach, ja, nach Größerem und Höherem. Und ich habe das einfach so, diese Emotion da auch irgendwie versucht, auch so mit reinzupacken oder habe die auch wirklich so gespürt. Ich habe das auch bei vielen Freunden aus Stuttgart einfach gemerkt, was ihr auch gerade beschrieben habt, so dieses Gefühl, unser VfB findet in diesem Bernabeu statt, in diesem, bei aller Kritik irgendwie Real Madrid, wie auch immer. Aber es ist trotzdem, what the fuck, der VfB spielt dort. Und das war mir ganz wichtig, dieses Feeling so einzubringen. Und das ist auch irgendwie dieses Gefühl von, fuck, wir können da so vielleicht sogar unentschieden raus. Vielleicht könnten wir gewinnen. Ist da einfach, ja.
Ja. Markus, ein roter Faden, der sich in dem Buch findet, der ist mit einem Wort kurz und knackig umschrieben: Flugangst. Ja, du bist diese Strecke nach Madrid im Auto gefahren. Zu zweit seid ihr, glaube ich, unterwegs gewesen.
Richtig, ja.
Und im Kofferraum haben sich zwei Objekte befunden, die jetzt nicht unbedingt alltäglich sind, oder? Die man ja nicht unbedingt immer dabei hat, wenn man einfach mal kurz auswärts fährt.
Ja, das stimmt teilweise. Ich muss dich zunächst kurz berichtigen. Also ich habe jetzt keine klassische Flugangst, sondern bei mir ist das Problem eher, das habe ich auch im Buch beschrieben, bei diesem Island-Kapitel damals, dass ich da halt beim Fliegen so Schwindelanfälle kriege. Also mir geht es tatsächlich körperlich nicht gut. Ich habe jetzt weniger Angst, dass der Vogel abstürzt, aber ich sitze dann einfach drin und mir wird es schwindelig und mir wird es benommen. Und ich kann zum Beispiel auch keine Achterbahn fahren und sowas. Auch also, im Schiff gibt es manchmal Probleme.
Also sagen alles, wir Aversion gegenüber verschiedenen Druckzuständen.
Gegenüber Bewegungen, sagen wir mal so. Ja. Gegenüber Reisen mit Bewegung, ja, oder wie man es auch nennen mag. Genau, was war die ursprüngliche Frage nochmal?
Madrid, Kofferraum.
Madrid und Kofferraum. Die beiden Stichworte brauchst du jetzt noch.
Ja, Madrid, Kofferraum, genau. Also zunächst mal eben aus dem Grund habe ich mich dann entschlossen, gemeinsam mit meinem alten Freund Sven mit dem Auto nach Madrid zu fahren. Das sind 1800 Kilometer, einfache Strecke, also schon auch ein stabiles Stück. Ja.
93 hätten noch gefehlt zur perfekten Zahl wahrscheinlich, vielleicht waren es 1893.
Ja, vielleicht haben wir die durch einen kleinen Umweg auch noch reingefahren, ich weiß es nicht. und da war halt dann der Punkt, dass wir, ich weiß nicht ganz sicher, wie es auf die Fanszene bezogen ist, aber zumindest von den Leuten, die ich kannte, die einzigen waren, die mit dem Auto gefahren sind, weil natürlich jeder geguckt hat, dass er irgendeinen günstigen Flieger erwischt und
über Malle oder sonst wie.
Ja, über die kuriosesten Anreisewege dann teilweise, aber es sind eigentlich 99% der Leute geflogen, würde ich mal sagen. Wobei mir auch, glaube ich, zwei Autos mit Stuttgarter Kennzeichen und Schal hinten drin irgendwo in Spanien auf der Autobahn auch gesehen haben, Frankreich, Südfrankreich auch. Aber letztendlich waren wir halt mehr oder weniger die Exoten, die jetzt im Auto gefahren sind. Und weil das natürlich jetzt auch nicht ganz so einfach ist, Trommeln im Flugzeug mitzunehmen, haben wir uns dann eben bereit erklärt, zwei Trommeln im Kofferraum mitzunehmen, die nachher im Stadion dann auch zum Einsatz gekommen sind.
Steil. Hin und wieder zurückgebracht, nehme ich an.
Absolut. Auftrag erfüllt, ja.
Nicht ganz so einfach war es ein paar Jahre davor, ja, nämlich nach Island zu kommen. Habt ihr auch Trommeln dabei gehabt? Nee, oder?
Nee, damals haben wir keine Trommeln dabei
gehabt. Aber der Aufhänger des Buches, beziehungsweise der Titel, ist ja quasi diese Reise, der Gegner IB Westmanager, ich krieg's nicht sauber ausgesprochen, aber ja, die allerdings von so einer kleinen Insel kommen, dass die UEFA damals, wenn ich es richtig zusammenkriege, gleich gesagt, nee, lass mal lieber Reykjavik machen als Spielort. Das heißt, ihr wart eigentlich nie wirklich da, wo die ihre Heimspiele ausgetragen haben, sondern nur in Anführungszeichen auf Island. Aber auch das ein Trip, der ja auch 30 Jahre später gefühlt noch Nachhall findet, oder? Also sehr, sehr lange, sehr eindrucksvoll Spuren hinterlassen hat einfach. Nimm uns mit, erzähl uns ein bisschen und klär uns auf, was dieser Trip mit dem Kommando Cannstatt zu tun hat.
Ja, das kann ich gern machen. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen dazu. Also zunächst mal muss man sich die Zeit mal vergegenwärtigen. Das war 1997 das Spiel im September. Der VfB hatte zwar in der Vorsaison, das war 1996, ein paar UEFA-Cup-Spiele gehabt, Aber ansonsten war seit 1992, da will ich jetzt eigentlich keine Worte drüber verlieren, über diese Vorkommnisse damals, sonst könnte es manchen Zeitzeugen wahrscheinlich retraumatisieren. Aber auf jeden Fall war halt 5 Jahre lang im Prinzip keine internationalen Spiele, mit Ausnahme von diesen UEFA-Cup-Spielen. Und dann war es schon was Besonderes. Es war ja erste Runde damals im Europapokal der Pokalsieger, den es damals noch gab.
Geht runter wie Öl. Der Wettbewerb fehlt mir übrigens. Ja. War genau. Die letzte Ausgabe des Europapokals der Pokalsieger.
Ja,
danach wurde das...
Aber ich war in Stockholm, deswegen mir fehlt er nicht. Ja. Aber
Grüße an Herrn Sola.
Ja, danke.
Ja, so. Und wie man dann am Name auch hört, hat der VfB kurz davor einen DFB-Pokal gewonnen, was auch schon lange her ist, was wir hoffentlich diese Saison wieder schaffen.
In Angriff nehmen, jawohl, sehr gut.
Auf jeden Fall, ja, war es halt so, dass wir lange nicht international gespielt haben. Kurz davor, im März 1997, hat sich das Kommando Cannstatt gegründet. Sprich, das war das erste internationale Spiel auch fürs CC. Und gleichzeitig das erste internationale Spiel seit vielen Jahren für viele aus der Fanszene und dadurch natürlich schon per se ein ganz besonderes Spiel. Und als dann eben noch ausgelost wurde und dann dieser Gegner Vestmannaeyjar auf Island dann rauskam, das war natürlich...
Vestmannaeyjar, ich versuch's jetzt beim nächsten Mal. Danke, genau. Danke.
Das war natürlich dann auch nochmal so ein absolutes Highlight, weil wer spielt schon mal mit seinem Verein in Island, ja? Da kann man jetzt auch mal nicht kurz mit dem Auto hinfahren oder so. Das war halt dann, sage ich mal, von den Umständen damals schon von vornherein absolut besonderes Spiel. Und dann eben warum, weil du gefragt hattest, warum es auch oder was es mit dem CC zu tun hat, dieses Spiel. Das war jetzt nicht nur das erste internationale Auswärtsspiel für die Gruppe, sondern es war auch so, dass wir da damals im Sommer, in der Sommerpause, eine neue Zaunfahne auch gemalt haben. Die damals schwarze Kommando Cannstatt-Fahne noch.
Mit dem Zylinder?
Nee, die war mit einem normalen Buddy drauf. Kann ich mal ein Bild zeigen oder so. Also die gibt's jetzt natürlich schon eine Weile nicht mehr, beziehungsweise die wurde, glaube ich, mal wieder aufgehängt bei irgendeinem Spiel, jetzt glaube ich bei RB Leipzig, wo es dann eben darum ging, auf die Tradition hinzuweisen. Auf jeden Fall wurde die damals eben kurz vorher gemalt und die wurde bei diesem Spiel in Island zum ersten Mal dann eben präsentiert. Wäre jetzt vielleicht heute auch gar kein so ein riesen besonderer Anlass mehr, aber damals war es halt so, dass die aktive Fanszene und auch das frisch gegründete CC ein sehr schwieriges Verhältnis hatte mit dem Verein. War damals noch Meyer-Vorfelder-Zeit und das CC wurde dann von Vereinsoberen auch wirklich in der Anfangszeit nicht nur kritisch gesehen, sondern wirklich auch aktiv bekämpft. Da gab es jetzt nicht wie heute einen Dialog und Austausch, sondern es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für die Gruppe in der Anfangszeit. Und dann wurden eben auch Zaunfahnen vom CC verboten, schon vor dieser neuen Zaunfahne, wurden dann teilweise von Ordnern runtergerissen bei den Heimspielen. Und als kleine Gruppe, damals noch mit 20 Mitgliedern, konnte man dem halt nicht viel entgegensetzen zu der damaligen Zeit. Und da war das halt eine willkommene Gelegenheit auf Island, wo man jetzt ein bisschen mehr Freiheit hat.
Der lange Arm von Meyer-Vorfelder nicht hinreicht.
Wo der lange Arm von Meyer-Vorfelder nicht hingereicht hat, genau. Mit dieser Zaunfahne dann eben den Vereinsoberen ein bisschen zu zeigen, dass wir halt uns von Verboten nicht aufhalten lassen.
Ja. War interessant, denn also findet man auch im Buch die Stelle, darf ich kurz zitieren, es wurde sowohl Anstrengungen unternommen, wegen rechtsradikaler Schriftart ein Verbot zu erwirken, also auf dieser Fahne, als auch, dass Logo mit dem Stern, wo der Buddy drin ist, den alle kennen, wurde in RAF-Nähe gerückt. Also Linksradikalität und Rechtsradikalität, alles in einen Topf geworfen, haben Knüppel drauf, Hauptsache irgendwie kriegt man die vom Hof. Hat nicht funktioniert, wie man ja bald 30 Jahre später jetzt sagen kann. Für mich der schönste Punkt als Fan des VfB 2 und des Nachwuchs, VfB-Nachwuchs generell, ist die kleine Stelle, wo Sigurvin Olafsson erwähnt wird. Ja, ein ehemaliger Amateurspieler vom VfB 2, der es aber nie hier gepackt hat und dann später bei Spielmacher war in diesem Spiel, ja, für die Isländer da im Mittelfeld die Fäden gezogen hat. Ja.
Hat sehr Spaß gemacht, diesen Namen aus.
Das kann ich mir vorstellen. Das glaube ich sowas.
Ähnlich wie im Titel.
Übrigens, da gab es noch ein paar andere Klassiker dann bei der Aussprache. Ja.
Ah, toll.
Ihr habt in diesem Buch, du vor allem, Markus, ihr habt ja viele, sag ich mal, Auswärtsfahrten Episoden beschrieben, ganze Kapitel gewidmet, die eigentlich heute so nicht mehr vorstellbar sind. Ja, Prä-Internet-Zeit, Prä-Smartphone-Zeit. Ich will mal kurz nach Moskau, zu Lok, weil da halt das Halbfinale stattfindet. Ja, und ich mache das aber nicht nur schön mit rein, raus. Ja, Ryanair, bring mich hin, danke, tschüss. Nein, ich fahre dann mit dem Zug und ich mache da einfach einen Trip draus, um noch weitere Spiele mitzunehmen. Das ist ja, ich kann mir das, also es ist sehr gut und sehr anschaulich beschrieben, mach's in dem Buch, aber ich kann mir das, also heutzutage kann ich das einfach nicht mehr vorstellen, so wie das damals vonstatten gegangen ist.
Also in dieser Saison in der Champions League, 3 von 4 Destinationen waren so, dass du innerhalb der EU warst, dass du kein Geld wechseln musstest, dass du mobile Daten verwenden konntest, dass du eigentlich wie zu Hause warst. So, Lok Moskau aus, jetzt brauchst du ein Visum. So, da geht's schon mal los. Und solche Geschichten, also ganz völlig unvergleichlich zu dem, wie sich das heute entwickelt hat. Vielleicht war tatsächlich dann in diesem Jahr Belgrad so ein bisschen so eine kleine Zeitreise in das, wie es dann halt früher gewesen ist.
Das ist richtig, ja. Und was ich auch noch gut finde, und deswegen habe ich mir gerade diese Ostblock-Geschichte markiert, jetzt im Vorfeld in der Sendungsvorbereitung. Einmal, weil natürlich, es war das Halbfinale in diesem besagten Europapokal, der Pokalsieger, ja, Lok Moskau. VfB hat es auf dramatische Art und Weise hat er sich durchgesetzt.
Übrigens gibt es die Highlights auf YouTube. Ich möchte gerne nochmal die Platzverhältnisse an diesem Abend ansprechen, aber wenn ich daran erinnert, grandios, ja. das hätte heute niemals angepfiffen werden können.
Zum einen das, ganz, ganz natürlich hochspannender Kontext, zum anderen aber ich meine, das war die Zeit, da ist hier, der Mauerfall war noch nicht allzu lange her, ja, die in Europa, auf der Welt hat sich viel bewegt, hat sich viel geändert und in Deutschland ganz speziell, also von wegen Fußball kommt vielleicht ein Spiel im Monat live auf den dritten Programm und es gibt die Sportschau am Samstag. Nee, jetzt gibt's ran und Reinhold Beckmann turnt in roter Jeansjacke da rum, es wird Jingles eingespielt, alles ist bunt, ja, nur noch gefehlt, dass irgendwie die Mädels von Tutti Frutti die Spielpaarung hochgehalten haben und also das beschreibst du auch in der einen Stelle ganz gut, wo du im Hotelzimmer bist irgendwie, oder warst Hotel oder warst du in einer anderen Unterkunft in irgendwo?
Das war so eine runtergekommene Ferienwohnung in Budapest.
Ja, ja. Genau. Und dann guckst du mit Kabelfernsehen genau der Kontrast ist krass einfach. Also ja, denn damals war es ja so, dass Budapest oder generell der Ostblock, der Eiserne Vorhang, den hat man schon noch überall gespürt und gesehen und gerochen.
Ja, ja.
Und,
ne? Ich meine, man muss sich, um das vielleicht ein bisschen zu verstehen, auch für Jüngere, mal die Zeit vergegenwärtigen. Du hattest gerade erwähnt schon, es gab kein Internet, es gab keine Smartphones. Wenn man irgendwie im Ausland war und jemand daheim Bescheid sagen wollte, musste man in irgendeine Telefonzelle gehen, musste man noch irgendeine Währung am besten in Münzgeld parat
Hartgeld,
haben.
Natürlich, Hartgeld.
Und dann hoffen, dass sie funktioniert hat. Also es war eine komplett andere Zeit.
Mama, ich muss gleich auflegen, das Geld ist aus. Wir hören uns, danke, ciao. So war das immer, als der Piep losging.
So war das, ja. Man musste auch warten manchmal, ja, wenn die halt belegt war und da waren noch 3 andere Leute davor.
Ja.
Und in Russland ist es ja auch gar nicht so einfach, eine Telefonzelle erstmal zu finden.
Ja.
Es war schon einfach eine ganz andere Zeit. Man konnte auch noch nach Russland reisen, jetzt im Gegensatz zu heute. Und wie du auch schon erwähnt hast, das war natürlich auch die klassische Ostblockzeit noch. Es war der Mauerfall noch nicht allzu lange her. Ich bin auch heute noch relativ viel in Osteuropa unterwegs. Wenn ich jetzt nach Polen oder nach Ungarn oder so komme, zumindest in Großstädten, merkt man eigentlich keinen großen Unterschied mehr zu Westeuropa. Und damals, als wir jetzt gerade nach Moskau gefahren sind, in Warschau zum Beispiel, das war auch schon eine komplett andere Welt, ja. Also das war, meist schon Bahnhof, muss man wirklich aufpassen, dass man nicht überfallen wird. Und das war wirklich eine sehr, sehr runtergekommene Stadt, sieht heute ganz anders aus. Und als wir dann eben über Weißrussland nach Russland gefahren sind mit dem Zug, das war natürlich dann nochmal extremer, nochmal eine andere Welt, ja. Also Weißrussland war damals auch schon eine Diktatur und muss man jetzt aufpassen natürlich, dass man jetzt nicht irgendwie da mit Regime in Berührung kam oder irgendwas gemacht hat, was denen nicht passt. Und da gab es auch ein paar lustige Anekdoten. Als wir da zum Beispiel eingereist sind an der Grenze, hatte ich einen vorläufigen Reisepass, weil ich den kurz davor erst beantragt hatte und der war eben grün. Und die anderen zwei, die mit mir mitgefahren sind, hatten einen klassischen roten Reisepass. Und dieser weißrussische Grenzer, der kein Englisch konnte und auch kein Deutsch und mich einfach nur auf Russisch da zugelabert hat, konnte es einfach nicht verstehen, warum ich einen grünen Pass hatte und wollte mich da nicht einreisen lassen. Und das war natürlich schon so ein heikler Moment, weil wenn man da irgendwo in Weißrussland dann da von so einem Grenzer mitgenommen wird, weiß man auch nicht, wo man da landet. Es hat sich dann irgendwann gelegt, aber so Momente gab es halt schon einige, als wir dann in Moskau angekommen sind zum Beispiel. war, glaube ich, irgendwie einen halben Meter Neuschnee oder sowas. Ja. Das Spiel war zwar im April, aber da war es schweinekalt. Und erst als wir wieder daheim waren, das war ja auch wieder, weil es keine Smartphones gab, haben wir dann erfahren, dass das Spiel kurz vor der Absage stand. Meine Mutter hat mir dann daheim einen Zeitungsausschnitt gezeigt von irgendwelchen Soldaten, die dann meterweise Schnee aus dem Stadion geschaufelt haben vorm Spiel noch.
Entsprechend sah der Rasen natürlich dann nachher aus.
Ja. So sah auch der Rasen aus. Und dass es eine komplett andere Zeit war, verdeutlicht vielleicht auch schon das Hinspiel, was wir daheim hatten gegen Moskau. Da waren 14.500 Zuschauer im Neckarstadion.
Also ich weiß nicht, dass ich mich zwei Stunden vorher mit einem Kumpel dazu entschieden habe, spontan runterzufahren, weil wir dem Abend noch nichts vorhatten. Das war also, da war nichts groß mit Vorverkauf und alles ausverkauft Wochen im Voraus, sondern da, ja, das, die Zuschauerzahlen waren völlig andere damals.
Und auch man konnte wirklich auch samstags noch, das war so üblich, wenn wir auswärts gefahren sind, man konnte samstags einfach losfahren, zum Beispiel nach Dortmund, Schalke oder sonst irgendwo hin und hat sich dann am Gästeblock-Eingang seine Stehplatzkarte von Gästeblock gekauft. Man musste überhaupt gar keine Karten vorher besorgen, es war auch nie ausverkauft. Wir standen dann mit 200 Leuten in Dortmund im Gästeblock drin, der war komplett leer. Oder mit 150 auf Schalke oder mit 80 in Uerdingen oder sowas. Ja, also das waren halt komplett andere Zeiten, ja. Auch vom ganzen Fanumfeld her.
Auch da kurze Schleichwerbung im SSV auswärts in Oberaachen geht das immer noch. Das
sehr gut, Finn.
So,
mein Lieber. Also mal, was ist das, Oberaachen, ist das Ortenau schon? Also auf jeden Fall im Badischen, glaube ich, gell?
Schwarzwald, ja.
Also wer mal einen schönen Wochenendausflug machen will, schlechten Fußball sehen und mit einer Niederlage
einfahren. Und mehr Gästwürstchen.
So, mehr Gästwürstchen, sehr gut.
Siehst du, ich merke also schon, wie unsere...
Ich hätte schon jetzt, mit der Wurst spätestens hat er mich.
Ich mag vor allem, wie unsere Gäste schon die Kulinarik hier verinnerlichen, ja, gut, ohne dass wir das ständig machen. Ja, ausgezeichnet. Moskau war dann das Halbfinale, dann haben wir Philipp gesagt, über das Finale in Stockholm wollen wir kein Wort verlieren, weil ne, sonst kommt da auch möglicherweise irgendwas
hoch. Wenn ich den Typ heute noch nachts in der dunklen Gasse erwischt, diesen Gnom, dann mache ich ihn kalt. Ich sag's dir, Gianfranco Sola ist wird, und ich, wir werden keine
Ich könnte Freunde. Zu Stockholm euch auch gar nichts erzählen, weil das habe ich auch im Buch geschrieben, das ist das einzige Spiel, was mir peinlicherweise in der Saison fehlt. Ich habe die ganze Saison komplett mitgemacht, war bei allen Auswärtsspielen in Island, in Moskau, in Ekeren, in Prag. Aber beim Finale hatte ich Abschlussprüfung damals an der Berufsschule und es blieb mir leider verwehrt.
Ja.
Viel hast du nicht verpasst.
Ich konnte zumindest danach sagen, dass der VfB nur gewinnt, wenn ich im Stadion bin. Ja,
richtig. Bis heute. Wird dir niemand jemals nehmen.
Und im Interesse von Philipp Meisel hoffe ich, dass Gianfranco Sola kein treuer Podcast-Hörer ist, weil sonst haben wir jetzt einen Hörer weniger.
Ja, das ist richtig.
Diese Saison war
der. Ihr versteht hoffentlich, dass das nicht komplett ernst gemeint war,
was ich gerade gesagt habe. Diese Saison war dann der Auftakt für den VfB. Wir können jetzt natürlich nicht alles im Detail durchgehen, aber so diese Jahre wurden dann gefolgt von viel UEFA-Pokal, von einigen echt unvergesslichen Spielen. Philipp, du hast hier beispielsweise notiert das Wunder von Rotterdam. Das ist ein Spiel, an das ich mich ganz genau erinnere. Hinspiel im Stadion gewesen, 1-3 verloren. Fan-thematisch nicht ganz, also hat man schon große Ehrfurcht gehabt von dem, was auch aus den Niederlanden da angereist war. Ich erinnere mich da an ein riesiges Polizeiaufgebot und
bis heute alles haben die den Ruf.
Ja, das ist bis heute so, wenn du dort spielst. So, damals auch nochmal eine kurze Einordnung, war es ja so, da gab es noch diese ganzen Sky, The Zone, RTL Plus gab es nicht, sondern wenn, dann wurden UEFA-Cup-Spiele ARD, ZDF vielleicht mal in Sat.1 übertragen und es gab mehrere Spiele, die gleichzeitig stattgefunden haben und da der VfB das Hinspiel 1-3 verloren hat, hat man sich beim deutschen Fernsehen dazu entschieden, das Rückspiel in Rotterdam, müssen wir nicht zeigen, weil das ist durch, der VfB ist raus. Damals gab es ja noch die Auswärtstorregel. So, konnte keiner damit rechnen, was dann im Rückspiel im De Kuip passiert ist, das Spiel.
Nächste Aussprache.
Ja?
Ja.
De Kuip. Ja, sag ich gerne nochmal.
Ja, bitte.
Weiß ich deswegen, weil ich es auch im Radio gehört habe, weil es gab, wie gesagt, keine Fernsehübertragung, man konnte sich nicht auf irgendwelchen...
Es gibt bis heute keine Bilder von diesem, bewegten Bilder von dem Spiel habe ich keine bisher...
Auf YouTube, es gibt alles auf YouTube. Ja. Okay. Ja. Gibt es alles, halt mit einem holländischen Kommentar, der dann ein bisschen verstummt, als dann in der 90. Minute der VfB das 3-0 erzielt hat, das für das Weiterkommen gesorgt hat, damals übrigens mit Winfried Schäfer an der Seitenlinie.
Ja.
Torschützen.
Es ist eigentlich das einzige Spiel, das er sich positiv anrechnen darf in diesen paar Wochen, Monaten, die er hier war.
Meine Verlat, Djordjevic, Bobic waren die Torschützen, wenn ich richtig bin, irgendwie sowas. Jedenfalls, damit war nicht zu rechnen. Ich habe es im Radio gehört, Günter Schroth beim SWR live kommentiert und ich glaube, dass ich damals den Küchentisch leicht demoliert habe vor Glück in dem Moment, als das dritte Tor gefallen ist. Rotterdam, unfassbar. Weiß nicht, ob ihr da Erinnerungen habt, ob ihr da noch Anekdoten habt. Ja, da nickt er.
Also. Ja, auf jeden Fall. Also wie ihr schon gesagt habt, das war natürlich mit diesem Hinspiel, mit diesem 1-3, war das für viele halt schon gelaufen. Also da hat sich keiner mehr irgendwie Hoffnung gemacht, dass wir da weiterkommen. Und es war eben auch, wie ihr auch gesagt habt, ja die Zeit mit Winnie Schäfer. Dazu muss man auch noch wissen, dass damals ein Teil von der Fanszene, auch vom Kommando Cannstatt, sich entschieden hat, die Spiele von den Profis vom VfB zu boykottieren, eben wegen Winnie Schäfer. Und dann praktisch nur noch zur zweiten Mannschaft gefahren ist. Ein anderer Teil ist weiterhin ins Stadion.
Müssen wir vielleicht ganz kurz erwähnen für unsere jüngeren Zuhörer, das lag daran, dass Winfried Schäfer davor quasi eine Trainerikone beim KSC war. Und dann von Gerd Meyer-Vorfelder ein bisschen ja, in Eigeninitiative als Trainer verpflichtet wurde. Und Joachim Löw, der davor Trainer war, vom VfB Pokalsieger geworden ist, das Finale im Europapokal der Pokalsieger erreicht hat. Dann eben die Zusammenarbeit beendet wurde. Und ich glaube, das war so die Gemengelage. Ihr schmeißt unseren wahrscheinlich erfolgreichsten Trainer seit Christoph Daum mir nichts, sehe nichts raus und holt den Trainer vom Erzfeind. Das machen wir nicht mit.
Genau. Man muss dazu noch sagen, dass er nicht nur der Trainer vom Erzfeind war, sondern eben auch bei Spielen gegen VfB besonders aufgefallen ist, indem er gegen Gästeblock gepöbelt hat oder auch bei Sport im Dritten irgendwelche Sprüche gegen VfB abgelassen hat. Also es kommt ja öfters vor, auch heute als Spieler wechseln, dann kann auch mal vom KSC zum VfB oder andersrum sein. Ich denke mal, es ist mir auch gewöhnt als Fan mittlerweile, aber der Schäfer war halt schon ein besonderer Kandidat damals. Ja. Und ja, wie ihr gesagt habt, wir haben das Hinspiel 1-3 verloren, sind nach Rotterdam gefahren, haben uns nichts mehr ausgemalt. Es waren gerade mal 100 Leute damals dabei, die meisten in Bussen und ein paar ganz wenige Autofahrer. Wir sind dann zum Stadion gebracht worden, eskortiert worden auch, war vorm Spiel relativ ruhig. Und haben uns das Spiel einfach angeschaut, keine großen Hoffnungen gemacht. Dann fällt irgendwann in der 30. Minute, glaube ich, das 1-0 von VfB. Dann hat man so gedacht, ja gut, Ehrentreffer. Dann 70. Minute 2-0, dann war schon okay, wir könnten vielleicht hier noch was holen. Ja. Und dann gab es halt eine Schlussphase, die hat Freddy Bobic damals beschrieben als die aufregendsten Minuten, die ich je in einem Fußballspiel erlebt habe. Und es war dann wirklich auch so, also da ging es hin und her, es gab Pfostenschüsse, es gab Lattenschüsse, es gab Schwalben im Strafraum, Videobeweis gab es noch keinen damals, ja, aber und auf jeden Fall, Bobic hat dann in der 92. Minute dieses 3-0 tatsächlich gemacht und der Block, Gästeblock mit diesen 100 VfB-Fans ist wirklich kollektiv ausgerastet. Ja, die Leute sind über die Sitzschalen geflogen, die Rotterdamer, die davor wirklich brachial laut waren in ihrem Stadion, sind komplett verstummt. Also es war wirklich so ein Moment, den vergisst man auch nicht so schnell. Und dann war das Spiel aber noch lange nicht aus. Ja, wir haben 3-0 geführt, 92. Minute und es ging, glaube ich, bis zu 98., 99. oder sowas. Es gab dann nochmal Pfostenschüsse von Rotterdam, es gab nochmal eine Szene im Strafraum, wo sie fast einen Elfmeter gekriegt haben und so. Also es war wirklich eine richtig krasse Schlussphase. Und dann sind wir weitergekommen, die Freude war riesig. Ja, wir haben gefeiert da drin und hatten gleichzeitig noch dann eine 2 Stunden lange Blocksperre. Es war die längste, die ich tatsächlich beim Fußballspiel mitgemacht habe auch. In der Zeit, man konnte dann so ein bisschen...
Vielleicht ganz kurz, Blocksperre zur Erklärung derer, die es nicht kennen. Also wenn man international auswärts spielt, ist es auch heute gang und gäbe, dass der Gästeblock warten muss, bis sich das komplette Stadion geleert hat und die Heimfans also abgezogen sind und dann erst wird man peu à peu, je nach Land unterschiedlich, aus dem Stadion gelassen.
Ja. Genau. Und die Polizei hatte das ja damals ziemlich komplett abgeriegelt. Also es gab keine Möglichkeit rauszukommen und es gab auch keine Möglichkeit von den Heimfans Richtung Gästeblock zu kommen. Aber man hat dann trotzdem so, wenn man rausgeguckt hat, da konnte man dann durch die Gitterstäbe durchschauen, hat man in der Entfernung halt gesehen, dass die Rotterdamer Hooligans halt wirklich den kompletten Vorplatz zerlegt haben. Die haben da Stühle rumgeschmissen und Flaschen und da hat's wirklich ausgesehen. Da gab es auch noch so eine Szene, die werde ich wahrscheinlich auch nicht so schnell vergessen. Da habe ich rausgeschaut durch diese Gitterstäbe und da war so ein kleiner Wald vorm Gästeblock irgendwie. Und habe mir gesehen, wie so ein Polizeifahrzeug mit einem Scheinwerfer, mit so einem Nachtscheinwerfer da rein leuchtet. Und habe mir tatsächlich von oben vom Gästeblock runter gesehen, dass sich da irgendwelche Rotterdamer wie so Soldaten durch diesen Wald gerobbt haben. Habe mir durch dieses Nachtsichtgerät gesehen und irgendwie versucht haben, Richtung Gästeblock zu kommen. Ja, und dann irgendwann haben sie uns dann rauseskortiert aus diesem Block. Die Busse durften auch keine Raststätten anfahren, die waren komplett abgeriegelt. Da haben wir dann im Nachhinein gehört, dass die Rotterdamer auch 2 Raststätten, glaube ich, komplett zerlegt haben. Also die waren da wirklich auch dort dann gewesen. Und die paar wenigen Autofahrer, die wurden dann mit einem Polizeifahrzeug zu ihren Autos gebracht draußen. Und die Polizei hat dann zu denen gesagt, jetzt steigen Sie bitte in Ihre Autos ein, fahren Sie los, geben Sie Vollgas und überqueren Sie bitte alle roten Ampeln in Rotterdam und gucken Sie, dass Sie schnellstmöglich hier rauskommen. Also das war schon ein heißes Spiel damals, ja, jetzt auch abseits von diesem Sportlichen. Und was dann natürlich auch noch irgendwie bezeichnet war, als Abschluss vielleicht noch zu dieser Ära Winnie Schäfer, als wir dann wieder daheim waren, haben uns gefreut, 3-0, cool, gell, richtig legendäres Spiel miterlebt. Und damals dann eben am nächsten Tag die Zeitung gelesen, weil es noch keine Smartphones und so gab. Und dann stand dann halt drin, dass Winnie Schäfer die VfB-Fans kritisiert hat, weil wir da ein kritisches Spruchband gemacht hatten zu ihm und gemeint hätte, die Leute, die da mitgefahren sind nach Rotterdam, wären Leute, die den VfB kaputt machen wollen. Und da hat natürlich dann die Fanszene getobt und dieser Konflikt mit dem Schäfer ging dann einfach dann auch weiter natürlich.
Ja, da erinnere ich mich auch noch dran, aber man kann es vorwegnehmen, die Zeit von Winnie Schäfer beim VfB dauerte nicht sehr lange.
So, und wir schlagen den Bogen ins Aktuelle, hören jetzt einen kleinen Einspieler und kümmern uns dann um eine magische Nacht.
Endlich wieder mit dem VfB nach Bella Italia. Lange ist es her, dass wir unseren Vereinen das gelobte Land begleiten durften. Genau genommen 16 Jahre. Das damalige Europa-League-Spiel bei Sampdoria Genua in der Saison 2008-09 habe ich in diesem Buch dokumentiert. Ebenso die Begegnung in Parma in der Saison 2004-2005. Nun ging es also zu Juventus Turin und damit zu einem echten Hochkaräter. Die alte Dame zählt zu den erfolgreichsten Fußballvereinen der Welt und ist mit offiziell 36 gewonnenen Scudetti Rekordmeister sowie mit 15 Coppa Italia-Titeln Rekordpokalsieger Italiens. Auf Ebene der Fans spielt Juve allerdings eine untergeordnete Rolle. Die Stimmung ist meist nicht sonderlich gut, im Stadion tummeln sich jede Menge Erfolgsfans und die Ultraszene gleicht mittlerweile eher einem Trauerspiel. Hinzu kommt, dass Juve außerhalb seiner Anhängerschaft der mit Abstand meist gehasste Club des Landes ist. Selbst die Abneigung vieler deutscher Fußballfans gegen den FC Bayern kann dabei weitem nicht mithalten.
Wir sind wieder in der Gegenwart, mehr oder weniger, und haben die Passage gehört aus Turin. Finn, bist du dabei gewesen in Turin? Hat es dafür gereicht?
Dafür hätte es gereicht, aber da habe ich tatsächlich eher unseren älteren Mitgliedern den Vortritt gelassen, also war da gar nicht angemeldet, ist halt Kartenthematik, alle VfB-Fans können Lieder von singen und dadurch, dass wir da einfach auch vielen VfB-Fans die Gelegenheit geben wollten, das zu erleben, waren da von uns nur eine Handvoll Leute mit dabei. Ehrlich gesagt, mein Europapokal-Traum ist dann nur so halb wahr geworden mit der Belgrad-Fahrt, also ich habe zumindest die serbische Grenze gesehen. Aber
soll auch schön sein.
Hoffen wir einfach, dass es auch in den nächsten Jahren noch ein bisschen so weitergeht. Dass das, was jetzt passiert ist in dieser Saison, genauso der Auftakt sein möge, vielleicht für ein paar Jahre mehr, wie es damals der Europapokal der Pokalsieger gewesen ist. Aber Turin, Philipp, du bist auch da gewesen.
Ja, und ich habe auch ein lachendes und ein weinendes Auge von diesem Abend. Ja. Ich habe das, habe ich ja schon mehrfach erzählt, ich habe das die Schlussphase nicht im Stadion mehr sehen können, weil ich einen kleinen Notfall hatte, medizinischer Natur, und ins Hotel zurück musste, schnell. Und dementsprechend das alles im Taxi miterlebt habe, ja, im Radio. Und der Taxifahrer, zum Glück Torino-Fan, hat mit mir gefeiert. Also im Moment, als der mich vom Hotel rauslässt, quasi erzielt El Bilal das Tor. Und er wollte kein Geld, ich habe ihm dann trotzdem welches gegeben, aber das war, ja.
Wie wahrscheinlich alle Taxifahrer in Turin Torino-Fans sind, war bei uns genauso.
Ja. Es ist sehr auffällig. Ein bisschen wie in München, ne? Da, wo auch gefühlt in der Innenstadt ist man eher 60er und die Bayern-Fans sind eher so ein bisschen in der Peripherie zugegen. Turin, Italien, hatte der VfB auch schon die ein oder andere Geschichte. Ich erinnere mich beispielsweise an Parma, wo ich nicht vor Ort gewesen bin, aber mich an diese, ja genau.
Vieles ist im Buch, ja. Wir wollen jetzt das nicht da sklavisch durcharbeiten, im Gegenteil, ihr sollt es ja hören.
Wir wollen euch nur sagen, es war nicht das erste Gastspiel des VfB in Italien.
Aber eine gewisse Italien-Affinität findet man bei Herrn Schmalz, ja, wenn man die Kapitel durchgeht. Ja.
Definitiv. Und wir denken auch, dass es ja auch für euch da draußen, vor allem für viele unserer Hörer, die möglicherweise vor Ort waren, aber auch wenn sie nicht vor Ort waren, sich das Spiel reingezogen haben. Für mich persönlich ist dieses Turin-Spiel natürlich auch aus sportlicher Sicht schon das Highlight, weil da hinzufahren, zu so einem Verein, den zu dominieren und am Ende verdient zu gewinnen, nachdem du viele Rückschläge erleiden musstest während der 90 plus x Minuten, das ist schon ein Spiel, das definitiv, glaube ich, lange bleiben wird im VfB-Gedächtnis.
Ja, sehe ich auch so. Also ich habe es auch geschrieben. in dem Kapitel, dass es für mich aus sportlicher Sicht schon eines der absoluten Highlights war.
Ja.
Allein deswegen, weil man jetzt eben, sag ich mal, die Spiele vom VfB gegen namhafte Gegner in Europa an einer Hand abzählen kann, die der VfB dann auch noch gewinnt. Ja. Da kam dann sofort auch so der Gedanke mit Manchester 2003. Wir hatten es auch davon, als wir da im Gästeblock gestanden sind, haben auch ein paar Leute von uns gesagt, dass das wahrscheinlich für die jüngere Generation jetzt ein bisschen so ein Moment ist, wie für uns damals dieses Manchester-Spiel. Man hat da eben den italienischen Rekordmeister gegenüber, die waren davor, glaube ich, ungeschlagen die ganze Saison, bevor sie gegen uns gespielt haben. VfB hatte, glaube ich, 4 Spiele in Folge kein Spiel gewonnen, wir waren ein kompletter Außenseiter. Und dann gewinnen wir halt da dieses Spiel, ja, auch noch richtig dramatisch, dann erst irgendwie Tor aberkannt, dann in der 85. Elfmeter verschossen und dann in der 92. dann den Siegtreffer. Und das war schon auch ein Moment, wo ich sagen muss, obwohl ich jetzt tatsächlich auch schon sehr viele internationale Auswärtsspiele erlebt habe mit dem VfB, aber das war für mich auch ein absolutes Highlight.
Ja, gehe ich mit.
Ja, ist absolut, muss man das so sehen, auch wenn ich mir, wie gesagt, nicht nur deswegen, aber auch, weil wir danach, die Aufnahme danach, kam ich ja hier rein mit der entsprechenden Krawatte.
Zitat Philipp Meisel, ach, so überragend war es eigentlich. Gut, ja, Geschichte wird uns, glaube ich, jetzt eines Besseren belehren.
Das ist richtig, so
ist das.
Das ist richtig.
Ich würde sagen, machen wir eine kurze Pause an der Stelle.
Ja.
Und sind gleich wieder für euch da.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
So, jetzt haben wir ein Anekdotenfeuerwerk gehört. Jetzt kümmern wir uns mal noch ein bisschen mehr um tatsächlich dieses Hörbuch, das ihr ab sofort überall, glaube ich, erwerben könnt, wo es Hörbücher gibt, oder?
Audible, Thalia, Orel Füßli heißt, glaube ich, also sogar für Schweizer Hörbuchplattform. Also es ist wirklich, ich habe da selber auch noch nicht den Überblick, weil da immer mal wieder alle paar Tage es auf einer neuen Plattform landet. Also
ja.
Ich muss da selber auch dann immer so ein bisschen aktualisieren. Also
Sechs Stunden 40, habe ich das richtig gesehen?
Ja, ist 6:43 sind es.
Die gesamte Länge, stark.
Stabil.
Nee, ich muss zugeben, dass ich mich erst auch im Zuge, nachdem Finn mir alles erklärt hat, wusste, was das für Plattformen sind. Also ich kannte Audible zum Beispiel gar nicht. Ich bin jetzt kein so ein klassischer Hörbuchhörer. Von daher war es für mich jetzt auch ein schöner Lernprozess, muss ich sagen.
Apropos Prozess, ein bisschen Entstehung habt ihr ja vorhin schon angerissen, ganz am Eingang der Sendung, von wegen, ja, wie das alles zueinander gefunden hat. Aber jetzt mal für mich, weil es mich wirklich interessiert und ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, erklärt uns mal, Finn, gern diesen technischen Prozess. Wie machst du das? Hast du dir zu Hause eine Kabine gebaut? Schallschutz, Mikrofon? Wie segmentierst du beispielsweise so ein Kapitel? Liest du es einfach am Stück runter? Einfach wie wir jetzt auch ein Buch lesen würden? Oder wie passiert das alles?
Also man muss dazu sagen, ich habe mich da auch etwas ins kalte Wasser geschmissen. Weil wie gesagt, man hat es so ein bisschen als Gag, es wäre doch irgendwie witzig und hast dann gemeint, ach ja, schon auch Bock drauf gehabt und die Idee gibt's eigentlich, oder den Gedankengang gab's auch schon irgendwie mal davor. Und also bei mir zu Hause ist es nicht möglich, weil ich wohne sehr zentral in Reutlingen, mitten in der Stadt, altes Gebäude, Mitbewohner, Mitbewohnerinnen, also es ist einfach, geht einfach nicht.
Ja.
So, du hast tagsüber den Stadtlärm, nachts hast du womöglich die Bullen vor der Tür, wenn du da irgendwie einen Torjubel nachimitierst oder wie auch immer. Das Geschickte ist, meine Eltern haben vor Jahren, als ich ausgezogen bin, aus meinem alten Kinderzimmer ein Kinozimmer gebastelt.
Ach, schau an.
Die haben mein altes Kinderzimmer wirklich umrenoviert und in ein Kinozimmer umgebastelt. Also
für sie beide.
Das ist so,
zu gucken.
Und meine jüngeren Schwestern auch machen da halt oft so Familienfilmabende, machen sie dann dort. Und haben das dann relativ gut schon so abgedichtet, also wirklich mit so sehr Außengeräusche absorbierenden, die wohnen auch in einer ruhigen Straße, mit Vorhängen und alles mögliche sehr abgedunkelt und abgedichtet. Und so konnte ich meinem alten, neben einem kleinen Schreibtisch, neben der Popcornmaschine, meinem alten Kinderzimmer ein kleines Revival geben.
Ja, aber genau das ist es, weil genau ein Setting in der Art brauchst du halt etwa, um das zu machen, weil sonst leidet die Qualität, wenn du kannst dich nicht einfach in ein Arbeitszimmer hocken und das Ding aufnehmen. Das ich glaube, da gibst du mir recht, ne? Aber
absolut. Cool. Ja. Und das war auch, also muss man auch ehrlich sagen, das war auch der Kampf. Ich muss nämlich ehrlich sagen, ich bin immer lieber bei sowas, die künstlerisch ausführende Gewalt, um es jetzt eloquent schön zu formulieren, und weniger der Techniker. Also ich musste mir da sehr, es ist auch, muss man auch ehrlich sagen, wir hatten es jetzt gerade 6 Stunden 43. Also musste ich auch selber in dem Lernprozess merken, dass man sich da schon einen kleinen Batzen aufgelegt hat. Also es ist auch, wenn man sich irgendwie so ein bisschen auch in dieser Self-Publisher-Sprecherszene irgendwie umhört, ist eigentlich Anfängern wird geraten, guckt, dass ihr ein schnelles Erfolgserlebnis habt. Wenn ihr auch guckt, dass ihr irgendwie ein Sachbuch, was eine Dreiviertelstunde, Stunde geht, und dann war's das. Vielleicht nicht unbedingt.
Oder für meinen Kleinen eine Feuerwehr- und Sam-Folge.
Ja, sowas in der Richtung. Ja. Ja, wo dann eben vielleicht auch nicht irgendwie die größten europäischsten Fremdfachbegriffe der Welt aufzufinden sind, war dann schon so, aber es war so, okay, jetzt hat's halt gestartet.
Der Hulp. Aber genau, das ist der Punkt. Also finde es gut, dass du es ansprichst, weil Philipp, auch wir kennen das. Wenn uns mal angetragen wird, mach mal einen Einspieler, sprech mal einen Teaser ein. Der erste Take ist meistens der beste. Wenn da irgendwas krumm ist und jemand sagt, mach das bitte nochmal, dann weißt du, es wird immer nur schlimmer mit jedem Take, den du versuchst, ne?
Absolut. Und das ist ja oft das Schlimme. Aber so war das ja gerade auch am Anfang. Also es ist schon auch so ein Prozess, sich dann auch seine eigene Stimme zu gewinnen, die ganze Zeit an den Tonschleifen zu hocken. Und dann ist ja das Ding, der erste Einspieler ist oft der beste, aber dann ist trotzdem oft mit so Selbstzweifeln,
ja,
und so, das kannst du alle, der ja, Satz ja, über geht ja gar nicht, oder
das muss besser gehen.
Ja, genau.
Und dann
muss man aber auch aufpassen, dass das ursprünglich aber nicht verfälscht wird. Also so ein bisschen da eine Eigenchemie auch zu finden, vor allem wenn man halt sich in dem Fall, es ist natürlich auch beim ersten Hörbuch, es wäre natürlich eigentlich taktisch natürlich zu empfehlen gewesen, das in einem professionellen Tonstudio, Stutt.io haben wir ja hier in Stuttgart zum Beispiel, ja, mit einem, im absoluten Traum, mit einem Synchronregisseur, mit einem Tonmeister, wie auch immer, aber das wäre halt einfach, hätte kapazitätstechnisch und finanziell einfach den Rahmen gesprengt, dadurch, dass es ja einfach eher so ein, und so war es auch im Entstehungsprozess, muss man auch sagen. Also wir haben auch erstmal gar nicht, das Professionalisierte hat erst während der Produktion so angefangen. Wir haben wirklich beide gesagt, ich habe auch zu Schmalz gesagt, sag ehrlich, ob es dir überhaupt gefällt. Ich mache jetzt einfach mal Rohaufnahmen, einfach mal frei raus. Mich hat es mega gefreut, dass du dich recht schnell dran begeistern konntest.
Ja, also ich muss auch sagen, ich fand es wirklich cool, wie Finn das gemacht hat. Nicht nur, dass er halt mit seiner Stimme, da finde ich, wirklich echt talentiert ist und das richtig gut macht, sondern man kann ja auch ein Hörbuch so oder so einsprechen. Und er hat da wirklich auch Emotionen reingebracht. Das werden auch dann alle hören, die sich das Hörbuch zulegen. Dass da wirklich auch so ein bisschen eine Dynamik reinkommt und auch Emotionen spürbar werden und so. Und das macht es dann schon auch ein bisschen reizvoll, finde ich.
Ja, weil sonst, ich meine, du musst ja das schlussendlich geht es um Verkaufe. Ja, also du kannst es ja nicht einfach wie so ein Buchhalter da runterrattern. Und ja, und gestern waren wir da und übrigens, das Bier war lecker und billig. Und ja, also das geht ja nicht.
Wie
ja,
deine Ansichtskarten früher aus dem Urlaub. Das Hotel Christian ist schön, das Essen ist lecker, die Sonne scheint.
Ja, richtig. Ja. Ja.
Ihr habt gehört,
wie ist das Wetter bei euch, Mama?
Genau. Ihr habt gehört, wie viel Arbeit da drin steckte. Die beiden Gäste haben es uns erklärt, wie viel Herzblut da auch drin steckt. Die Erlebnisse haben wir versucht, ein bisschen für euch nachzuzeichnen, ein bisschen eine Reise nochmal zu wagen in die Vergangenheit und in all das, was man da erlebt hat. Ich glaube, Philipp, da ist einiges dabei, was einfach Lust macht einfach auf dieses Buch.
Ja, also wir haben ja die Frage aufgeschrieben, warum jeder VfB-Fan dieses Hörbuch haben muss. Ich glaube, mittlerweile ist sie längst beantwortet. Ja, den braucht man gar nicht mehr weiter ausführen. Wann gibt es denn eins zum SSV, Finn?
Das ist eine gute Frage.
Braucht man erstmal jemand schreiben, oder?
Ja, da brauchen wir erstmal ein bisschen den Anlass. Ich habe das leider nicht selber. Es gibt's auf der Geschäftsstelle liegt's noch aus vom SSV. Es gibt zum 100 Jahre SSV. Also wir haben jetzt ja 120 Jahre SSV und 20 Jahre Szene E.
Ja, genau. Vor kurzem hier eine große Choreo auch zu sehen. Ja.
Dankeschön nochmal dafür. Okay. zum 100-jährigen gab's, glaube ich, so ein Buch. Aber meiner Erinnerung nach war das, glaube ich, eher so ein bisschen ein Bilderbuch. Und wenn, dann wurden da halt eher so kleine Textzeilen eingebaut. Also ich glaube, es gibt nicht so wirklich so ein Fließbuch. So 15 Jahren Szene E haben wir damals ein Buch rausgebracht. Das war aber eher intern gehalten. Also für uns und Freunde, wurde damals nicht öffentlich verkauft. Aber wer weiß, vielleicht packt einmal so ein bisschen der Gag und man vertont da was. Oder wir hatten ja auch bei uns in unserem Kurvenheft das Spieltagsheft, das New Scene.
Ja.
Gibt's ja schon auch immer wieder. Ist ja ein sehr unkonventionell gehaltenes Spieltagsheft, wer weiß, da hatten wir auch schon immer mal wieder Ideen, ob wir zumindest mal Einzeltexte auch irgendwie anders zugänglich machen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber wobei man muss sagen, da hängen wir immer sehr idealistisch dran. Dieses, nein, das ist ein Spieltagsheft, gibt's nur zum Lesen für die Leute an der Kreuzeiche.
Bringt die Zukunft Neuauflagen des Hörbuchs, Markus? Ich meine, könnte ja sein, dass wir noch ein paar so Reisen machen.
Ja, ich meine...
Theoretisch kannst du ja da ein stetig wachsendes Zeitzeugnis draus machen.
Das ist richtig, ja. Ich habe mir tatsächlich schon mal überlegt, bevor Finn mit der Idee vom Hörbuch auf mich zukam, ob ich vielleicht da tatsächlich auch noch mal ein Buch schreibe. Aber da fehlt mir halt schlichtweg die Zeit. Ich meine, das war ein Aufwand, den ich ja nebenher in meiner Freizeit betrieben habe, über ganz viele Jahre damals.
Hattest du ja Zeit?
Ja, so viel Zeit hatte ich nicht, aber ja.
Ja, aber also, es waren weniger Reisen zu betätigen.
Genau, jetzt kommen die Reisen wieder, wer weiß. Wir hatten 2013, 14 ja auch gedacht, nach dem Rijeka-Spiel, jetzt geht es halt nächste Saison wieder weiter und dann war 10 Jahre nichts mehr. Wer weiß, ob wir jetzt die nächsten 10 Jahre jedes Jahr international spielen oder wo wir auch wieder überhaupt nicht mehr dabei sind, weiß ja niemand. Aber generell, mir macht es Spaß zu schreiben, über Reisen auch. Und wer weiß, ja, mal schauen, was sich ergibt in
also
Zukunft.
Also eins kommt noch, Philipp. Ein Jahr kommt noch. Das nächste, also 25, 26 machen wir
ja,
auf
jeden Fall.
Ja,
aber dann hätte ich gern bitte Conference League-Ziele. Ich möchte
übrigens, ich auch,
Reisen
ja.
haben, die möchte ein bisschen ganz kurz, mehr mitbringen als nur mit dem Uber durch Madrid schüsseln und so.
Das, um die Klammer zu schließen zu Westmania, möchte ich erwähnen, dass in der jetzigen, gerade laufenden Conference League Víkingur Reykjavík noch vertreten ist. Das nur am Rande. Ach, also stimmt, die sind noch
die
dabei.
Ich habe gelesen, weil die das längste Auswärtsreise der UEFA-Pokalgeschichte haben, seit immer, glaube ich. Ja, die mussten irgendwie 5.500 Kilometer irgendwo nach Russland. Ja,
und sie sind
waren
noch
zwei
dabei.
Tage im Flieger unterwegs.
Also wäre vielleicht ein Ziel für also nächstes Jahr. Das wäre eine geile Klammer, ehrlich gesagt. Klammer ist das Stichwort, Philipp. Wir hören noch mal ganz kurz rein in einen kleinen Auszug und dann gibt es noch eine sehr beliebte Rubrik bei unseren Gästen.
Was blieb, war das überwältigende Gefühl, Teil der magischen Nacht von Turin gewesen zu sein. Wer weiß, ob wir so etwas mit dem VfB nochmal erleben dürfen. Aus Fansicht gab es sicherlich schon interessantere Partien, aber rein sportlich würde ich den Auswärtssieg beim italienischen Rekordmeister mit seinem dramatischen Spielverlauf und dem Wechselbad der Gefühle ganz weit oben einordnen. Einige Wochen später, im November 2024, sitze ich nun vor meinem Laptop und schreibe die letzten Zeilen dieses Kapitels. In der neuen Ligaphase der Champions League ist gerade Halbzeit. Aus den bisherigen 4 Partien gegen Real Madrid, Sparta Prag, Juventus Turin und Atalanta Bergamo konnte der VfB 4 Punkte holen. Ob wir den Einzug in die Playoffs oder gar ins Achtelfinale schaffen werden, steht zu diesem Zeitpunkt noch in den Sternen. Doch eines ist so sicher wie Wolle Krivaneks Hymne beim nächsten Heimspiel. Die Saison 2024-25 wird als die Rückkehr des roten Brustrings auf die europäische Bühne in die Geschichtsbücher eingehen.
Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
Wir machen jetzt unser Podcast Tiki-Taka mit euch. Markus, wir fangen mit dir an. 3 Fragen, 3 Entweder-Oder-Fragen, 3 Antworten, 3 Begründungen.
Okay.
Mailand oder Madrid?
Mailand.
Begründung, weil?
Weil es Italien ist und weil wir mit dem VfB noch nie in Mailand gespielt haben.
Sehr gut, ja. Tatsächlich wäre das auch, also da habe ich, ja. Wären sie weitergekommen, wäre es da wahrscheinlich, oder hätte sich ausgehen können, ja, hätte man diesen 24er-Cut geschafft, dass man...
Wäre es wahrscheinlich Atalanta gewesen, aber ja, ich bin San Siro, kann ich sehr nachvollziehen. Also ich glaube, das ist noch das ist offen. Das müssen wir uns irgendwann nochmal geben, mit 8000 dahin fahren.
Oh ja, ja. Oh ja, das wär's.
Nochmal was Geografisches. Eher Insel oder Osteuropa?
Osteuropa.
Ja. Auch aufgrund der Erlebnisse oder auch, weil die Insel nicht mehr so attraktiv ist?
Ja gut, Insel, ich habe es ja noch miterlebt in den 90er Jahren, als wirklich noch diese lautstarke Stimmung in den Stadien in England war. Aber das ist ja mittlerweile ein Trauerspiel. Also ich war 2017 das letzte Mal da und selbst wenn man da zu coolen Zweitligaspielen geht, zu Traditionsvereinen, wo man denkt, da ist jetzt was los, dann sitzen die Leute sich 90 Minuten hin und sind ruhig. Also das reizt mich persönlich, muss ich sagen, gar nicht mehr. Und Osteuropa ist halt schon immer ein Reiz da. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, in welchem Land. Aber tendenziell schon lieber Osteuropa in dem Fall, ja.
Welchen Trip nochmal? Westmanna eher oder Sampdoria?
wenn es noch mal ein Los gäbe, also wenn wo man noch mal hinfahren. Los
gäbe, du könntest noch mal, hättest die Wahl, also Island 98 oder Genua 08.
In dem Fall wahrscheinlich dann lieber Genua, weil ich jetzt nicht in ein Flugzeug steigen muss dazu. Ja. Und bei Genua, das habe ich auch im Buch geschrieben, da hatte ich ja früher auch ein kleines Faible dafür, für Sampdoria. Und ich war jetzt auch mittlerweile schon länger nicht mehr da, von daher würde ich mir das Stadion gern mal wieder anschauen
beim Spiel. War das berühmte Spiel, wo der komplette Unterrang gebrannt hat und nachher alle aus dem Stadion kamen und es lag plötzlich so viel Schnee, dass die Heimfahrt sich mitunter etwas schwieriger gestaltet hat. Ja?
Ich erinnere mich an meinen Besuch im Oberrang, das weiß ich noch, das habe ich verfolgt, das Spektakel. Übrigens 1-1 und ich meine, Ciprian Marica hat ein Tor geschossen, wenn ich richtig bin.
Ja, eins seiner vielen, die er gespielt hat. Ja. So, Finn.
Du bist dran, ich mach mal den Anfang jetzt.
Bitte.
Reutlingen gegen Ulm oder VfB gegen KSC?
Zweiteres habe ich noch nicht gemacht, aber Ersteres wird ja fast mal wieder Zeit.
Gut. Es wäre fast im Pokal soweit gewesen.
Hier verteilt.
Ja. Aber Zweiteres habe ich schon gemacht, aber zu Hause, als leider dann die KSC-Fanszene nicht da war. Und das Spiel in eure 20 Jahre, aber ich habe noch nicht KSC auswärts gemacht. Das wäre eher so das.
Ja. Sehe ich auch so. Philipp hat sich auch ein bisschen geärgert, als es im Pokal dann, also er wollte den KSC, am Ende ist es Augsburg geworden, die ja eigentlich der KSC gewesen wären, wenn, aber Fußball findet nicht im Konjunktiv statt.
So, das nächste Hörbuch, das du ansprichst, eins, das sich fiktiv ist, also eine fiktive Geschichte, Fiktion, oder Realität, reale Geschichte, Erlebnisse?
Realität.
Ja?
Wird, ist auch schon, in Planung.
Dann bitte. Darf ich hier gern spoilern? Es ist niemand hinter dich daran.
Ja, die Leute mit der Zusammenarbeit sollte man nicht zu viel zollen. Es wird auf jeden Fall um Kultur gehen.
Okay.
Okay, das ist
Kulturzentrum und Konzerte.
Sehr schön.
Und dann machen wir das, was wir immer am liebsten machen und was unsere Gäste auch schon mal Kulinarik finden. Spätzle mit Soße oder Maultaschen?
Beides. Ja. In einem, oder?
Am besten zusammen. Das wollte ich hören.
Am besten zusammen.
Sehr schön. Habt ihr das auch geschafft?
So ist es. Wir sind durch. Herzlichen Dank erstmal an euch beide.
Ja, wir bedanken uns.
Eine Sache haben wir noch. Das Buch, das es nicht mehr zu kaufen gibt. Das ist hier noch original verpackt. Wir machen die Originalverpackung jetzt ab und lassen die beiden Protagonisten unterschreiben. Ihr bekommt also, wenn ihr die Antwort richtig wisst, etwas, was es so nicht mehr gibt und auch nirgendwo mehr zu kaufen. Ihr müsst uns nur eine Frage richtig beantworten. Die richtige Antwort schreibt ihr bitte an info@meinvfb.de, schreibt eine E-Mail und schreibt uns auch eure postalische Adresse mit dazu, damit wir das Ganze versenden können, so ihr denn gewinnt. Die Frage ist ganz einfach. Welche Würstchen gibt es beim SV Oberachern? Wer die Antwort weiß, dann bitte ab an die Maschine, schickt uns eine E-Mail und ihr habt die Chance auf ein Zeitzeugnis, das wirklich mit jeder Menge Geschichten aufwartet, die es wert sind, da 6 Stunden 40 zu hören oder aber noch viel mehr Zeit damit zu verbringen und es zu lesen.
Gefällt mir deine Frage. Man sieht, du warst in der Kaffee- oder Tee-Journalistenschule.
Richtig.
Da werden auch immer die Fragen gestellt, die nur die Leute beantworten können, die aufmerksam zugeschaut haben oder zugehört. Sehr gut. Ihr beiden, es war uns wirklich eine große Freude, dass wir hier über das Buch sprechen, dass wir ein bisschen schwelgen konnten, dass wir auch ein bisschen unsere Hörer mitnehmen konnten, wie so ein Ding eigentlich entsteht, sowohl schriftlich als auch in auditiver Form. Danke euch dafür, dass ihr uns besucht habt.
Sehr gern, ja. Wir haben zu danken.
Einen haben wir noch für euch, nämlich einen Rausschmeißer sozusagen. Die letzten Meter dieser 1800 und beinahe 93 nach Madrid und zurück. Beschrieben von Markus, eingesprochen von Finn. Wir sagen Dankeschön und bis bald an dieser Stelle.
Nach einer entspannten, lediglich durch eine Vollsperrung im Schwarzwald unterbrochenen zweiten Rückreiseetappe erreichten wir am Abend glücklich und zufrieden unsere Heimat. Als wir nach 3600 Kilometern auf der Autobahn wieder zu Hause eintrafen, waren Sven und ich uns einig. Unsere Reise nach Madrid wird für immer unvergessen bleiben. Genauso wie das jetzt schon legendäre Spiel des VfB in der spanischen Hauptstadt. Manchmal werden auch im Alter von 48 Jahren noch Träume wahr.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.